Okay, 1. Mose 43. Ja, sehen uns immer noch Jakob sein. Quatsch, Jakob. Doch, Jakob. Ja, ich habe Probleme mit Namen. Da muss man sich gewöhnen. Aber wir haben immer noch Jakob sein Leben vor uns. Und, ne, und für die, die jetzt neu sind, nur nochmal als Rückblick, auch wenn wir die Geschichte kennen. Es ist eine Hungersnot weltweit gerade. Gott hat das vorhergesagt, 7 Jahre lang. Es war 7 Jahre Reichtum und 7 Jahre Hungersnot. Und die ganze Welt muss nach Ägypten kommen, weil es kein Essen mehr gibt. Ja. Und der Pharao fängt an, Jahwe zu preisen, den Gott Israels. So ein, durch diesen kleinen Mann, ne, der ohne Name dort ankam, als Sklave verkauft, so ein, und der sich einen Namen gemacht hat, aber nicht, weil er so toll ist oder so, sondern weil Gott einen großen Plan hat. Und dieser Mann, Jakob, musste durch viel Leid. Ja, Ja, Josef. Ja, Josef. Und Josef musste durch viel Leid. So, entschuldigt. Und dieser Mann ist gerecht, so ein, ist begnadigt von Gott schon von Kindheit auf. So ein, bei dem läuft es einfach. Ne? Und er kriegt Träume und wird ein Sprachrohr, ein Prophet Gottes, der die Zukunft voraussagt. Eine Zukunft, die seinen Brüdern überhaupt nicht gefällt und seinem Vater auch nicht und seiner Mutter. Ne? So, ihr werdet euch vor mir knien, niederknien. So, ne? Und seine Brüder sind eifersüchtig, weil der Vater ihn am liebsten hat. Denn Rahel, Jakob, seine Lieblingsfrau, hat ihm nur 2 Söhne geschenkt. Josef und Benjamin. Und diese Eifersucht, da ist es. Und diese Eifersucht, ja, wird leider nicht durch Liebe und Gnade und Gottesfurcht ersetzt. So mit Zufriedenheit und Dankbarkeit, sondern die Brüder lassen es weiter wachsen in den Herzen. Unzufrieden zu sein mit dem, wie es ist, mit dem, was sie nicht haben. Und diese Eifersucht wird zur Bitterkeit. Und diese Bitterkeit wird zu Zorn und zu Wut und lässt sie blind werden für Gerechtigkeit. Und für sie ist es dann gerecht, diesen Bruder zu töten. Das ist ein Bruder, der einsteht und der sagt so, hey, das können wir nicht machen, so, wir verkaufen ihn. Auch wir haben gesehen, wie die Geschwister zwar versuchen, das Problem, das sie gerade haben, schnell wegzukriegen. Und so läuft es bei uns hier manchmal auch. Wenn irgendwas uns drückt oder irgendwas uns nervt oder irgendwas uns quält, so, dann versucht man es zu verstecken. Anstatt damit zu leben und selber verändert zu werden. Das Ding ist aber, sie sind zwar Josef losgeworden, aber es wird nicht besser. Sie können nicht vergessen. Es kommt immer wieder. Ne? Und noch wissen sie nicht, dass Josef hier vor ihnen steht, als sie in Ägypten Brot kaufen wollen. Also komm. Aber ihr Vater leidet seitdem. Ne? Und auch die Brüder haben ein schlechtes Gewissen. Und ich finde das so schön bei Gott zu sehen, dass er unseren Unglauben kennt. Ne? Und dass er uns alle so nimmt, wenn wir zu ihm kommen, so wie wir halt gerade sind. Ne? Und dass er uns nicht nach unserem Glauben misst, nach unserer Gottesfurcht, nach unserer Heiligkeit, so nach unserem Wandel, sondern dass er jeden einzelnen von uns und schon immer so nach seinem Alter entsprechend behandelt. Und so können wir sehen, wie diese Männer, die ja Israel sind, dann die einzelnen Stämme, auf die eine Berufung liegt von Jahwe selber, wie sie immer mehr Gott kennenlernen, in ihrer Zeit demütiger werden, gottesfürchtiger werden und jetzt sehen wir total veränderte Brüder in den nächsten, vielleicht heute, vielleicht in den nächsten 2 Wochen. Also lass uns mal lesen. 1. Mose, Vers 43, nee, 43, Vers 1. Aber die Hungersnot, die lastete auf dem Land. Achso, ja, muss ich jetzt auch noch sagen, so eine lange Einleitung halt. Die waren jetzt schon einmal in Ägypten, haben Korn gekauft, gab es auch ein paar Problemchen so, und sie sollten ihren jüngeren Bruder Benjamin mitbringen. Und der Vater sagt aber, nö, warum seid ihr so doof und erzählt überhaupt, dass mein Sohn, dass überhaupt Benjamin da ist? So, und ich sehe das nicht ein, nee, so, und wir gehen da nicht nochmal hin. Ne? Ein Bruder ist da zum Pfand. Drauf geschissen, so ein, ist er halt in Gefangenschaft dort so, ne? Aber nee, so ein. Aber jetzt ist halt das Problem, Gott löst die Hungersnot halt nicht. Und das Korn ist alle. Ne? Und Josef, nee, Jakob, so ein, der Gott ja eigentlich schon kennengelernt hat, der Verheißung hat vom Jahwe selber, der Israel geworden ist, der mit Gott selber gekämpft hat. So ein, ne? Er ist wieder an einem Punkt, wo er einfach nicht mehr sehen kann, so die Verheißung, die Gott ihm erzählt hat und gegeben hat. Ne, wo er vergessen hat, so nicht mehr vor Augen hat, so dass der Schöpfer ist, der alles plant und alles tut. Ne, es ist ein Auf und ein Ab, so wie bei uns. Ne, mal sind wir voll im Glauben und sind voll unterwegs und im Gott vertrauen und preisen ihn und loben ihn und kämpfen uns durch, Schritt für Schritt. Und mal sitzen wir in der Dunkelheit zusammengekauert da und beheulen uns selber. Oder sind zornig mit Gott oder bitter oder was auch immer und finden keinen Glauben. Ne, und schreien: Gott, du hast mich verlassen. So ein, ne, dieses, wir sind so unbeständig in unserem Herzen. Wir sind vergessliche Hörer und das bleiben wir unser Leben lang. Tut mir leid, es euch sagen zu müssen. So ein, keiner wird reif und weise genug sein, sondern Gott schickt die Prüfungen und die Versuchungen kommen und die Anfechtungen kommen, die Winde, so, und wir sind wieder an dem gleichen Punkt wie vorher, wo der Geist uns neu erinnern muss. Und wir, als ob wir das erste Mal das hören und dann sagen: Ja, na klar kann ich dir vertrauen. Na klar kann ich mich beruhigen. Ja klar kann ich zufrieden sein. So, und auch diese Männer und Frauen Gottes hier im Alten Testament, noch bevor Mose da war und die Gesetze kamen, die aus dem allerersten Bund, so ein, selbst die mussten Gottesfurcht lernen. Und Gott hat sich immer und immer wieder bewiesen. Und jetzt geht's los. Aber die Hungersnot lastete auf dem Land. Und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen: Okay, geht und kauft uns wieder ein wenig Speise. Aber Juda antwortete und sprach zu ihnen: Hey, der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder Benjamin mit uns sendest, so wollen wir auch hinabziehen, um dir Speise zu kaufen. Wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann, der hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel, also Jakob: Warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen: Ja, der Mann, der forschte so genau nach uns und unseren Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde: Bringt euren Bruder herab? Und Judas sprach zu seinem Vater Israel: Gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss schon zweimal zurückgekehrt. Jakob ist hier wieder in diesem Angstmodus. Er hat was Kostbares, was er liebt, so den zweiten Sohn seiner Reihe, den Klein Benjamin, den er verhätschelt und vertätschelt und an den er sich bindet, so an den er nicht loslassen kann. Und obwohl er die Verheißung Gottes hat über alle seine Söhne, dass sie wie Sand am Meer werden, wie könnten sie sterben, bevor nicht Gottes Verheißung erfüllt ist. So, ne, wie könnte irgendwer oder irgendwas, selbst das starke Land Ägypten, wie könnte denn irgendjemand Gottes Plan verhindern? Das wissen wir. Ne, aber Jakob ist wieder blind geworden. Doch seine Söhne sind blind, denn sie kennen Gottes Führung da drin nicht. Ne? Deswegen sagt Christus: Alle eure Sorgen werft auf mich, ich bin besorgt für euch. So, und gebt euch nicht dem Lauf dieser Weltzeit hin, diese Sorgen, diese Ängste, diese Nöte. So, Und wir sehen eine Menge Not, nicht nur in unserem Leben, auch in denen von anderen. So, wir sind verzagt vielleicht in manchen Bereichen, weil wir keinen Ausweg sehen. So, wir sind hilflos in bestimmten Bereichen und sorgen uns, oder? Aber Jesus sagt, das darf nicht unter euch sein, schmeißt es raus und gebt es mir. So, denn Ängste machen blind. Wer sich Sorgen und Ängste hingibt, bekommt eine falsche Realität. Und vielleicht kennst du das, ich kenne es auf jeden Fall, dass ich mich den Fehler gemacht habe, mich Sorgen hinzugeben und da drin zu bleiben und da drin zu verharren und alles wird dunkler und unangenehmer und die Realität verschwindet, dass Gott einen festen Plan hat und ich befinde mich einfach nur noch in so einer Schwerelosigkeit, hilflos. Ist alles viel zu groß und viel zu mächtig so und ich bin fühle mich allein. Ne, und das ist der Punkt, wo Satan noch ansetzt und wo unser Fleisch ein wundervolles Werkzeug ist. So, auch wo der Geist reinkommt in unser Leben und sagt so, hey, dann du musst dich überhaupt nicht sorgen. Vielleicht fühlst du dich gerade hilflos und einsam und leer oder verlassen oder was auch immer so, aber nichtsdestotrotz, dein Vater gibt dir dein tägliches Brot und zwar heute. Ne. Aber wir Menschen sind halt so, dass wir es gerne wegschmeißen und sofort die Lösung haben wollen, dass wir für morgen tägliches Brot haben wollen. So, und dafür beten und bitten und uns quälen. So, aber auch wie befreiend ist das Leben für einen Jünger Jesu, der loslässt. Der Gott Vertrauen gelernt hat, weil er Gott kennengelernt hat. So, der abgibt und dort lässt und sagt so, für dich ist alles bereitet und für mich ist alles bereitet. Ich lass los und ich lass dich wirken. Es dient alles zum Guten. Es hat seinen Nutzen. Diese Hungersnot ist schwer auf der Welt hier. Und die Menschen leiden. Ne, aber was Israel hier vergisst, und damit meine ich nicht nur Jakob, sondern auch seine Söhne, was sie vergessen, ist Gott in dem Ganzen. Ne. Aber Gott rechnet das ihnen nicht zum Schaden zu, sondern Gott wird sich offenbaren, mehr und mehr. Und sein Plan wird ihnen offenbart, und noch sind sie blind. Ne, denn auch Jakob, Josef, hat es ihnen schon offenbart und wird es jetzt in der Zukunft noch öfters tun, wo er sagt, ja, der Gott eures Vaters macht das. Der Gott eures Vaters ist da. Wo Jahwes Name gepriesen wird und die verstehen es einfach nicht. Ne? Wenn du einen fatalen Fehler machen willst, so der dich nur ins Elend und in Armut packt, so dann ist es, dass du Jahwe vergisst in deinem Leben. Wenn du dich hilflos fühlst und verlassen, wenn du dich quält fühlst und blind, so dann hast du nur einen falschen Blick von der Realität. Weil du ein geliebtes, ein auserwähltes Geschlecht bist. Ein berufenes Geschlecht von Gott. Er kennt dich beim Namen und er ist dein Hirte und führt dich. Und ich muss immer und immer wieder dran erinnert werden. Ja. Mich nicht Bitterkeit hinzugeben, zufrieden zu sein und zu sagen, okay, du weißt, was ich gerade brauche. Und wenn ich nicht weiter gucken darf oder nicht mehr haben darf, dann ist es gut. So, diese Ängste und diese Sorgen wegzulassen von all dem, was zu groß und zu schwer für mich ist. Ne? Ich muss immer wieder vom Geist erinnert werden und ich danke für seine Treue, dass er das auch tut. Ne? Dass er immer wieder ganz treu kommt, wenn wir diesen, was wir uns gesungen haben, diesen Ort der Ruhe besuchen, diese Stille, diese, wie es Jesus sagt, diese einsame Kammer. Nee, sagt er anders, wie nennt er das? Stille Kammer. Stille Kammer? Naja, halt der Ort, wo nur du und Gott bist. Und manchmal bist nur du da. Und das ist auch eine Sache, die ich lieben gelernt habe durch die ganzen Lockdowns. Danke dafür. Einfach nur da zu sein und sich selbst zu hören. Und bei jedem, wo der Geist drinne ist, der hört dann auch Gott irgendwann in seinen Gedanken. Es ist wichtig, dass wir zu Gott finden, und zwar täglich. Und dann ist Angst und Sorgen und all das, was wir meinen, was Reichtum ist und was wichtig ist und nötig ist, auf einmal überhaupt nicht mehr so wichtig und so groß. Dass Gott weiß doch, dass wir das brauchen. Aber wenn du es gerade nicht leben kannst, dann mach dich nicht selbst verrückt, ne, weil Gott weiß es. Aber er lässt sich finden und er beweist seine Treue und seine Macht in jedem von uns. Vers 11. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es doch sein muss, dann macht's so. Und er lässt los. Weil er kann es nicht mehr verhindern. Und es ist öfters so, dass Gott in unsere Leben kommt und uns eine Sache abverlangt. Ja, wo er sagt, das gib mir jetzt. Weil da dein Herz dran hängt. Weil da deine Träume dran hängen. Deine Visionen, deine Wünsche, weil du darauf baust. Und du denkst, es ist Sicherheit. So ein, ob es nur ein Zuhause ist, was funktioniert und schön ist, oder ob es Freundschaften sind, eine Beziehung ein geistlicher Wandel, der sauber ist, oder was auch immer, so, und deine Ehe, deine Kinder, deine Arbeit, dein Auto, Haus oder was auch immer. So ein, weißt du, wir stützen uns immer auf Dinge, und Jesus sagt aber ich bin der, der sauber macht. Jesus hat den Job, dass er nicht nur ausstreut, sondern er ist der, der auf ein unbearbeitetes Gebiet geht und anfängt, die Bäume rauszureißen, die Wurzeln rauszuholen, die Steine rauszuholen, das Unkraut, die Sträucher, die Dornen, und das durchpflügt, dass dieser Boden überhaupt erst bereit ist. Er sagt, das ist unser Herz und er ist der, der da arbeitet. Und das tut weh und das ist eine Veränderung und wir hassen alle Veränderung. Wir sind Gewohnheitstiere. Ne? Ich habe jetzt nicht viele Beispiele. Das Einzige, was ich habe, ist, du sitzt jeden Morgen am gleichen Platz. Setz dich morgen mal woanders hin. Das ist nicht ungewohnt, das ist schön, nicht schön, weil du hast eine andere Perspektive auf dein Zimmer. Ne? Wir sind alle Gewohnheitstiere, auch wenn wir manche von uns von sich sagen, dass wir Chaoten sind und die Unordnung lieben, aber das ist Quatsch. Wir sind alle Pedanten. Und wir brauchen das bei uns, dass Sicherheit gibt und Ruhe. Das ist eine Ordnung. Und wir Menschen sind im Gottesbild, Ebenbild gemacht, so wie er ist ein Gott der Ordnung. Ne? Aber Gott ist der, der sich einmischt, wenn du sein Leben ihm wirklich gibst. Und er bringt da Unordnung rein, Chaos. Und wir sind genervt und überfordert total so mit unseren Gefühlen und mit unserem Verständnis und schimpfen erstmal und meckern und sind unzufrieden und heulen oder was auch immer. Sind trotzig und machen irgendwelchen Blödsinn, den wir so nicht machen würden. Ne? Aber das Ding ist, wir haben den Heiligen Geist in uns und wer diesem Gott vertrauen will, der wird auch Zeit mit ihm verbringen und wird zur Ruhe kommen. Wird seine Waffen hinlegen und seinen Trotz und seinen Stolz und wird sagen, okay, meine Träume, meine Visionen, meine Stützen, ich gebe dir alles. Mach, was du willst jetzt. Und da ist der Moment, wo Gott halt sagt, endlich. Und endlich kann ich dich auf den nächsten Plan, auf die nächste Stufe führen. Du wirst erkennen, wie gut es dir tut. Wir denken immer, dass Gott uns so viel raubt oder wegnimmt oder verändert, und das ist aber überhaupt nicht wahr. Denn meistens dürfen wir die Dinge auch behalten, aber wir gehen damit anders um. Wir brauchen ein Fundament, und das ist wichtig. Ein Fundament, das nicht wackelt. Ein Fundament, das unabhängig von unserer Schwachheit und von unserem Stolz feststeht, egal was da kommt. Und wir haben dieses Fundament bekommen in Christus. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen sagt Johannes und Petrus immer wieder in ihren letzten Briefen, die sie geschrieben haben, diesen Mini-Briefen, die doch so machtvoll und kräftig sind in ihren Worten und in dem, was drin steht: Leute, ich bete nur dafür, dass ihr Christus erkennt. Erkenne Christus. Erkenne Christus in deinem Alltag. Erkenne Christus in deiner Sorge. Erkenne Christus in dem, was gerade zu viel für dich ist. Komm zur Ruhe. Erkenne Christus. Und wenn du Christus wirklich erkennst, dann wirst du ruhig und du wirst zufrieden und bist stark, weil du siehst, dass du alles in ihm bekommen hast, was du brauchst für heute. Dass an ihm niemand rüttelt. Er ist eine Majestät, so ein, wo jedes Knie sich beugt. Er ist ein Hirte, der kein einziges Schaf vernachlässigt oder verlässt. Sondern er ist ein Freund. Jemand, der wirklich da ist und der Beziehung findet. Sondern er ist der Schöpfer und ohne ihn wäre nichts. Sondern er ist schon einen Schritt gegangen und du musst nur folgen. Er ist unser Licht und unser Brot und unser Wasser. Er ist alles, was Leben ist und was wir zum Leben brauchen. In ihm ist die komplette Fülle der Liebe. Er ist der einzigste Weg und er ist ein wundervoller Weg. Weißt du, er ist Sicherheit. Er ist das Amen. Er ist das Anfang und er ist auch das Ende von allem. Auch von unserem Glauben. In In Christus findest du alles. Und außerhalb von ihm ist es dunkel und es ist unsicher. Und da ist nichts, was irgendwie gut tut. Erkenne Christus. Dann erkennst du auch die Liebe. Dann erkennst du die Gnade. Dann erkennst du die Kraft und die Macht von Gott. Erkenne Christus und du brauchst dir um nichts mehr Sorgen machen. Du hast einen Frieden, der deinen Verstand übersteigt. Erkenne Christus in dir selbst, dass sein Werk ja schon vollendet ist und dass wir darum nicht mehr bitten und kämpfen müssen. Und das möchte Gott auch hier diesen Patriarchen beibringen. Ich habe einen Bund mit euch gemacht, mehrmals bestätigt. Ich habe eure Zukunft schon vorhergesagt und die ist fest beschlossen. Ich habe euch ausgewählt als mein Volk und ich bin euer Gott und ich werde mit euch sein und nichts und niemand wird mich davon abbringen, denn ich bin unveränderlich. So, das ist überhaupt nicht die Frage. So, das Problem ist der Mensch, der das halt nicht glaubt und immer wieder vergisst, wie fest Gott in seinen Entscheidungen ist. Und dafür bin ich dankbar, dass Gott auch meine Schwachheit versteht und mein Unglauben, mein Kleinglauben. Dass er mitfühlend ist mit mir. Und dass er auch nicht erwartet, dass ich er bin. Ne? Lass dich erinnern und finde Kraft da drinne, in Christus. Wenn es nur so sein muss, dann los. Nehmt in eure Säcke die berühmtesten Erzeugnisse des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Trakakant, Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt auch den doppelten Betrag Geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene Geld, das oben in euren Säcken war, eigenhändig wieder. Und vielleicht war es ja ein Versehen. Und nehmt euren Bruder mit, macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, Jahwe, der gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitbringt. Und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Nun, und hier ist wieder dieser geistliche Jakob, dieser Israel, so der seine Augen wieder auf das gerichtet hat, was außerhalb von Zeit und Raum ist. Auf den Schöpfer selber, der halt sagt, okay, ich lass los. Ich hör auf zu kämpfen. Ich hör auf zu verkrampfen und festhalten. Ich lass los und ich vertraue Gott. So. Ne, und wenn er gibt oder wenn er mir meine Söhne nimmt, dann sei es so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Aber das ist eine Befreiung, wenn man an den Punkt kommt, wo man loslassen kann. Wir halten alle fest an allem, an irgendwas hält gerade jeder hier in diesem Raum fest. Und es quält uns. Und das macht uns müde und es macht uns schwach. Und es verführt uns zur Sünde oder zur Gottesferne. Jeder von uns verkrampft sich irgendwo, hat zu viel im Gepäck, was da nicht sein müsste. Aber jeder von uns, der mit Jesus zumindest geht und der von Neuem geboren ist, kennt diesen Moment, wo du so zerbrochen bist, dass du es rauspackst und abgibst. Und wie befreiend das dann ist. Dass man dann auf einmal Gott lobt und preist und merkt so, Mensch, ich hätte viel eher schon Frieden haben können. So viel Zeit, die ich verschwendet habe mit Meckern und mit Sorgen und mit Unzufriedenheit. Aber dennoch kommt Gott und bringt uns in seiner Gnade immer wieder zu dem Punkt, wo uns demütigt und sagt so, hey, vertrau. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, loszulassen. Und ja, der Allmächtige ist barmherzig. Dann nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und auch Benjamin und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Als nun Josef den Benjamin bei ihnen sah, da sprach er zu seinem Verwalter, führe die Männer ins Haus hinein, schlachte und bereite ein Essen zu, denn sie sollen mit mir zu Mittag essen. Der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und er führte die Männer in das Haus Josefs. Oh, da fürchteten sich die Männer, weil sie in das Haus Josefs geführt wurden, und sprachen, Man führt uns hinein wegen des Geldes, welches das erste Mal wieder in unseren Säcken gekommen ist, um über uns herzufallen und uns zu überwältigen und uns zu Sklaven zu machen, samt unseren Eseln. So, naja. Ich kenne das. Und das ist halt diese falsche Realität, die mich, die kommt, so, wenn ich mich Sorgen und Ängsten hingebe oder Bitterkeit. Es ist eine ganz andere Realität, die da ist, als vor ihren Augen. Ne? Josef möchte sie segnen. Der will mit dem Mittagessen. So ein ordentliches Barbecue. Mensch, wann hatten die das letzte Mal so ein tolles Essen? Ne? Josef ist gerade, ist der König, wenn du so willst. So der mächtigste Mann dort, außer der Pharao. So ein, weißt du, und das ist sein Herz und das ist auch Gottes Herz. Und doch sehe ich mich da drin immer und immer wieder. Ne? So dass ich in einer Situation bin und wenn ich meinen Blick nicht auf Gott habe in dem Moment, und deswegen ist es so wichtig, dass ich danach strebe, ich stelle mir die bösesten und schlimmsten und krassesten Sachen vor. Ne? Never ending story. So ein, es wird kein Licht mehr am Ende des Himmels, am Ende des Tunnels zum bis ich mich demütige und zu meinem Jesus zurückkomme und ihm in die Augen gucke und ihm mal zuhöre und dann würde er erkennen, so ein Mensch, du meinst es überhaupt nicht böse mit mir. Ne? Ich habe keine Ahnung, warum du das zugelassen hast, so ein, aber es wird seinen Grund haben, so ein, und ich kann es halt einfach nur nicht gerade sehen und verstehen, aber es hat seinen Grund und ich bin da. Und du bist da. Lass nicht zu, dich zu fürchten. Furcht ist nicht in der Liebe. Und deswegen sagt Jesus auch dieses vergnügensorientierte Leben, so, und es macht nicht glücklich, es macht hungrig. So, und die Lust der Dinge. Weißt du, Gott möchte, dass es uns gut geht. So, er möchte, dass wir uns wohlfühlen. Er möchte, dass wir uns reich sehen. Vielleicht nicht an Geld und an unseren Wünschen und Träumen oder was auch immer, aber er hat halt eine andere Wertvorstellung als wir Menschen. Gott möchte nicht, dass wir leiden. Er leidet ja mit, sagt er. Er weint ja mit uns, sagt er im Jesaja. So, seine Frucht ist die Freude und der Frieden. Und die Selbstbeherrschung. Er will, dass wir glückselig sind. Das ist sein Wille. Dass unsere Seele glücklich ist. So, dass wir mit Freude durch jede Dunkelheit durchgehen, weil er so viel zu geben hat. So, dass wir uns freuen können, selbst wenn wir im Leid sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Augen heben. Dass wir, wenn wir gefallen sind, aufstehen und nach oben gucken und zielgerichtet laufen. So, auf unseren Schöpfer zu. Weil dann sind wir ruhig. Ja. Wie so ein kleines Kind, das Angst hat und das nach Mama oder Papa schreit. Ne? Aber wenn die kleine Hand an der großen, starken Hand dran ist oder auf den Schultern sitzt, so, dann fühlt sich das kleine Kind auch sicher. Ne? Und geborgen und beschützt. Ich durfte so viel lernen, als ich Vater werden durfte. Ne? So viel lernen über die Beziehung, warum Gott sich als Vater offenbart, auch. Und was das so wichtig ist und was es bedeutet, so naiv zu sein wie ein Kind. Werdet wie diese Kleinkinder. Das heißt nicht, wir sollen doof sein, ne? Und sollen alles im Mund nehmen und sollen rumschreien und rumheulen und keine Ahnung, sondern das, was es bedeutet, ist, wir sollen ja erwachsen werden, ne? Und ich will auch erwachsen werden, so. Ich möchte nicht mit 80 noch da sitzen und Milch trinken, sondern Fleisch, so, ne? Aber was es bedeutet, ist so ein, als du so warst, außer du hattest wirklich eine schlechte Kindheit, aber sagen wir mal, du hattest eine normale Kindheit mit normalen Eltern, die ihr Bestes versucht haben, so ein, ne? Du hast nie einmal deinen Gedanken verschwendet, ist Essen im Kühlschrank. Oder heute gibt es bestimmt kein Essen. Oder ich habe keine Sachen. Oder ich habe kein Bett. Oder ich bin allein und verlassen und muss für mich selber sorgen. So ein, oder die ganze Welt kracht, nee, Mama und Papa sind da und das ist alles einfach natürlich. Es ist selbstverständlich. Es ist dein Alltag. Mama und Papa ist da, Essen ist da, Anziehen ist da, Sachen sind da, dem Wetter entsprechend. Über sowas denkst du nicht nach, sondern du entdeckst deinen Alltag und die Welt und die Dinge, die vor dir sind. Hast du Wunden und schmerzst du oder hast Angst und so, dann rufst du nach Mama und Papa, die kommen und pusten und Küsschen und Pflaster, obwohl es kein nötig ist, aber es tut dir gut. Du bist versorgt. Und wie viel mehr und wie viel besser als Vater ist unser Gott im Himmel, der genau weiß, was wir brauchen, der uns keine Steine gibt oder wenn wir Essen brauchen oder sich lustig macht oder uns fallen lässt. So, nee, er ist einfach da und er trägt uns. Ja. Und auch wenn es ein bisschen kindisch ist, so, aber ich habe das lieben gelernt, Gott auch als Papa und als mein Vater zu sehen und auch als mein Freund. Ich liebe es aber auch, ein Mann zu sein, so, und mein Mann zu stehen und dass ich ein Soldat bin und ein Kämpfer Gottes mit einer Kriegsrüstung an und einem Schwert, so, das gegen Mächte, gegen dunkle Mächte kämpft im Gebet. So, ich bin, liebe es auch, sein Sklave zu sein. Ja, und ich bin ein freier Sklave, ein gebundener Sklave, meine ich. So, ich bin zu ihm gekommen, habe gesagt, Gott, ich möchte noch mehr, Jesus. Ich will nicht nur errettet sein und nicht nur dein Licht sein und irgendwie ein paar Leute erzählen. Ich möchte mein ganzes Leben dir widmen. Piekst mein Ohr durch, Sohn, und ich bin, gehöre jetzt dir auch für immer, Sohn. Aber ich liebe es auch, dass er mein Papa ist. Mehr als ein Vater, der nur versorgt und da ist, sondern dass ich mich an ihn anlehnen kann. Ein Freund, der mich versteht, mit dem ich über alles reden kann, der einfach da ist und es liebt, wenn ich da bin. Der es gut mit mir meint. So ein, den ich zu jederzeit anrufen kann, ohne dass er genervt ist. So ein, wir haben in Gott so vieles. Das Gesamtpaket, wenn du es so willst, was ein Mensch braucht. Was eine Seele braucht, um glücklich zu sein. Nur wir sind so dämlich und vergessen es immer wieder. Wie glücklich hätte Adam und Eva sein können im Garten Eden? Ohne diesen blöden Apfel. War kein Apfel, ich weiß, aber wisst schon, ne? Ja. Darum wandten sie sich an den Mann, der über das Haus Josefs, Vers 19, gesetzt war und redeten vor der Haustür mit ihm. Und sie sprachen, oh bitte mein Herr, ja wir sind schon einmal hier gewesen, um Speise zu kaufen, ja, und es geschah, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da lag das Geld von jedem oben in seinem Sack. Also unser Geld nach seinem vollen Gewicht. Ja, nun haben wir es auch wieder mit uns gebracht. Und noch anderes Geld dazu, um Speise zu kaufen. Wir wissen nämlich nicht, wer uns Geld in unsere Säcke gelegt hat. Er sprach zu ihnen, hey, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters, der hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen und er brachte Simeon zu ihnen hinaus. Hey, da ist ein Heide, der Jahwe preist, der Gott die Ehre gibt, den Schöpfer. Und er ist ein Werkzeug, er hat sich bekehrt bei Josef. So ein, hat ihn beobachtet, auch der Kerkermeister hat Jahwe gepriesen. Auch hier der Typ hier mit seiner Frau, weiß nicht mehr, wie er hieß, dieser, wo Josef seinen ersten Job hatte, Potiphar. So ein, auch der hat Jahwe gepriesen, auch der Pharao hat Jahwe gepriesen, hat gesagt, keiner konnte hier meine Träume deuten, außer dein Gott. In Josef ist der Geist des Schöpfers. So ein, weißt du, und Josef lebt einfach im Gottvertrauen und das reißt alle um, weil keiner hat das und keiner sieht das. Und irgendwann schickt Gott immer diese Situation, wo der Mensch nicht anders kann, als zu sagen, hey, dieser Gott lebt. Dieser Gott handelt. Dieser Gott macht, was er will. So ein, und das möchte ich von meinem Leben. Ich möchte, die Leute müssen überhaupt nicht mich schön finden oder mich heilig finden oder fromm oder pff, ein perfekter Christ oder perfekter Mensch. Scheiß drauf, so ein, Entschuldigung, aber so ein, bin ich doch eh nicht, so ein, ne? Aber was ich möchte ist, dass die wissen, dass ich den Gott Israels nachfolge. Dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Dass er wirklich da ist. und dass Gott gewirkt hat in meinem Leben. Wenn das erreicht ist, bin ich schon zufrieden. Auch wenn dann durch dieses Leben natürlich noch viel, viel mehr Gutes kommt. Aber was ich sein möchte, ist ein gutes Zeugnis. Ein lebendiges Zeugnis für diesen lebendigen Gott, der da ist. Denn die Menschen sind so verwirrt mit all diesen Göttern und all diesen Religionen und all diesen Aberglauben und dass sie überhaupt nicht unterscheiden können, was richtig ist und was nicht. Dafür sind wir da. Deswegen müssen wir noch hier mit unserem Zelt umherlatschen, auf diesem schmalen Weg, und verzichten und doof aussehen manchmal und auch doof sein, aber es ist egal, das ist der Grund, warum wir hier noch sind. Weil wir das Banner unseres Schöpfers tragen, das Zeugnis Gottes sind, das Licht, das Salz, das Brot, das Wasser. Wir sind die Propheten. Wir sind die Priester, die den Gottesdienst gestalten. So, wir sind die, die den Lobpreis bringen und das Dank und die Ehre. Und wenn das in deinem Leben nicht zu finden ist, dann verzichtest du auf das Wertvollste und Schönste, das dein Leben hier produzieren kann. Und das ist traurig. Was nützt dir dein Haus oder was nützt dir deine Arbeit? Was nützt dir deine Beziehung oder deine Kinder, deine Ehe oder deine Träume und Dinge, die du dir anschaust und aufhebst, so, wenn das nicht vorhanden ist? Es ist doch nichtig, weil wenn wir hier gehen, das bleibt alles hier, es ist unwichtig. So, keiner wird sich mehr erinnern daran, was für einen tollen Computer du hattest. Blödes Beispiel, aber mir fällt nicht besseres ein gerade. Wenn wir hier entrückt sind, dann möchte ich, dass die Leute in meiner Nachbarschaft und die Gott in meinen Wirkungskreis gegeben hat, dass sie sagen, ja, da war dieser Spinner, der war gar keiner. Weil das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Scheiße. Ich habe nicht mehr viel Zeit jetzt, 7 Jahre. So, Jahwe, hier bin ich, Jesus. So. Das muss doch einen Grund haben. Ich will nicht sinnlos sein. Mensch, errettet sind wir doch schon alle. Und da steht fest, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Unterpfand. Niemand kann das Siegel brechen. Das ist einfach fest in Christus. Ich bin dankbar, dass Gott so ein Penner wie mich auch immer wieder aufweckt. Es ist wie im Garten Gethsemane. Die Zeit steht kurz davor, dass das Gericht kommt. Und dass die Welt sich ändert. So wie damals in Gethsemane, als Christus kurz vorm Kreuz war. Um zu sterben und dann wieder aufzuerstehen. Und dann erstmal weg zu sein. Aber genauso ist das auch jetzt gerade die Zeit. Wir stehen kurz davor, dass das Gericht kommt. Das, was Christus vorhergesagt hat, dass er wiederkommt. Und wir sind die, die da sitzen und die da kämpfen sollen im Gebet. Und ich beobachte mich und ich beobachte euch und ich sehe, wie wir alle die gleichen Penner sind. Wir sitzen da und wir fangen an zu beten und dann sitzt man da und schlafen wieder. Aber es ist wichtig und ich bin dankbar dafür und das dürfen wir nicht vergessen. Der Heilige Geist kommt entweder durch einen Bruder, durch eine Schwester, durch sein Wort, durch eine Begebenheit oder ganz privat, indem er in unser Herzen redet, weil er dort wohnt. Aber er kommt und er weckt uns wieder auf und wir können wieder klar sehen. Hey, wir müssen kämpfen hier, aber nicht mit dem Schwert von Petrus. Das übereifrig ist und menschlich handelt. Das vielleicht stark und eifrig ist und mutig ist, gegen eine Legion, gegen 6000 Soldaten stand er mit seinem Küchenmesser da. Überleg mal. Ich musste in der Pandemiezeit so oft an Petrus denken, an diese eine Begebenheit, die ist so lebendig für mich geworden. Die wird ein Leben lang lebendig sein für mich. Dass ich fast genauso blöd gewesen wäre und dieses Messer genommen hätte, und gesagt hätte, ja Gott, ich kämpfe mit dir gegen eine Legion, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was Gottes Kampfkraft ist. Und ich bin dankbar, dass Gott vorher schon kam und gesagt hat, beruhig dich, Stefan, beruhig dich, komm mal runter. Ich habe ein anderes Schwert. Und ich bin dankbar, dass er nicht viele Ohren ankleben muss. Im Nachhinein, die ich abgeschnitten habe. Hey, wir können hier ruhig sein, weil Gott weiß ganz genau, was passiert. Und er weiß ganz genau, wo du gerade bist, in welcher Situation und was er von dir vorhat. Hey, Frieden ist mit uns. Das hat Jesus uns versprochen. Er ist unser Friedensbringer. Und das ist, als ob Christus hier in ihre Leben redet. Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Wie oft hat Gott das mir schon gesagt? Schömer. Jetzt entspann dich mal, mein Kind, es ist alles in Ordnung. Wie oft war ich bei meinen Kindern am Bett oder an der Couch oder wo auch immer sie saßen, geheult haben, ne, weil sie total überfordert waren mit sich und der Welt so und in unersäglichen Schmerzen und Wunden, ne, der Kratzer, wo man so, oder diese Riesensplitter im Fleisch, ne, der jetzt fault und so ein, weißt du, oder dieser Albtraum, so ein, und die Welt kann nicht mehr besser werden, oder dieser Hunger oder dieser Verzicht auf Süßigkeiten, ich kann es nicht mehr, so ein, ne. Und wie oft war ich da und habe meine Kinder getröstet und habe ihnen zugeredet und gesagt, hey, beruhig dich mal. Ist alles in Ordnung. Ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Eine Sekunde später, piu, ne, hatten wir die Schmetterlinge gesehen und die rosa Hasen, die da rumspringen. Die Welt war wieder vollkommen in Ordnung. Keine Dunkelheit, ne? Mann, und ich werde immer älter, ne? Und ich sehe mich, aber ich merke immer wieder, dass ich trotzdem wie ein Kind manchmal bin und reifen muss. Das hört auch nie auf irgendwie. Das ist auch so ein Naturgesetz, glaube ich. So, wenn jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin, hey, und ich bin jetzt 42, ich habe 4 Kinder, ich bin, habe eine Gemeinde, so, und ich habe mein Leben, das funktioniert, ne? So, meine Frau natürlich, so, ne? Ich meine, ich bin jetzt, ich habe mein eigenes Rudel, so. Aber das ist total egal. Ich komme da hin und drücke mir Geld zu. Ne? Das wird nie aufhören, sondern ich werde nie erwachsen werden in ihren Augen, sondern bleib immer dieses Kind. Ne? Aber das ist halt so. Ne? Ich meine, überleg dir mal, wie viel älter ist Gott? Ne? Ich meine, wir sind in seinen Augen, da ist keiner von uns reif seinem Alter entsprechend. Sondern, und das ist in Ordnung so. Und ich hoffe, dass das niemals aufhört, dass Gott in mein Herz spricht, hey, Friede sei mit dir, ist mit dir. Fürchte dich nicht. So. Verzag nicht. Jetzt bleib mal ruhig. Hör doch mir mal zu. Ich habe da auch was mit zu sagen. Ach, und ich habe so viel darüber geredet, was ich nicht vorhatte, aber ich glaube, da hören wir jetzt drauf. Oder nee, ich muss das noch zu Ende machen. Und der Mann führte die Männer in das Haus Josefs und gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße waschen konnten, und gab ihrem Esel Futter. Also, Esel sind noch da, alles gut. Sie aber machten das Geschenk bereit, bis Josef zur Mittagszeit kam, denn sie hatten gehört, dass er dort essen sollte. Als nun Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihren Händen war, ins Haus und beugten sich vor ihm zur Erde nieder. Und die Prophezeiung erfüllt sich wieder. Und er fragte nach ihrem Wohlergehen und sprach, hey, geht's in eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt? Lebt er noch? Sie antworteten, ja, es geht deinem Knecht, unserem Vater gut, er lebt noch. Und sie verneigten sich und sie beugten sich vor ihm nieder. Als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah, den Sohn seiner Mutter, da fragt er, ist das da euer jüngster Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt? Und er sprach, Jahwe, sei dir gnädig, mein Sohn. Danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders, und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte, und er ging in sein Gemach und er weinte dort. Sehr sensibler Mann. Dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, trag das Essen auf. Es folgen jetzt zwei Prüfungen. Ne? Und ja, Josef prüft seine Brüder, weil er sehen möchte, wie, ob sie sich verändert haben, wie ihr Herz jetzt aussieht. Sind sie immer noch die, die sie damals waren, als sie ihn verkauft haben? Ne, denn es sind zwei Brüder von dieser einen Mutter. Diese Ehefrau, die an erster Stelle war in Jakobs seinem Leben. Und jetzt ist Benjamin der Kleine und der geliebte Sohn, so wie es Josef damals war. Und auch Gott prüft uns, und das ist nicht gemein. Und er bringt Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen. Du musst echt klug sein, was du bittest. Ne? Weil wenn du zu Gott kommst, so wie ich es damals gemacht habe, habe gesagt, Gott, ich möchte gern wissen, ob ich Sünde bin oder Sünde habe, dann kommt er nicht und sagt zu dir ja, sondern er schickt dich in Situationen, wo du fällst. So, er lässt Versuchungen zu, die dich an deine Grenzen bringen und dir zeigen, oh Mann, warum war ich so doof und habe das gefragt? Wenn du fragst so, Herr, lehre mich Liebe, wirklich. Ja, dann gibt er dir nicht ein doppeltes Paket Liebe, weil du so nett warst und dir jetzt sowas Schönes gewünscht hast, so, sondern er bringt dich in Situationen, wo du lieben musst und es nicht kannst. Ja, frag doch mal an Gott, lehre mich, meine Feinde zu lieben. Ja, was passiert denn? Gott wird dir Feinde schicken, die dann lieben musst. Es ist wichtig, zu erkennen, dass Gott halt uns nicht einfach macht, weil das Einfache nicht gut ist. Wir sollen ihn erkennen. Und wenn dein Leben gerade gequält ist oder verändert oder bedrängt wirkt oder schwerer ist oder eins nach dem anderen kommt, dann ist es gut für dich, weil dann das dient ja dazu, dass du wächst in dem Bereich, damit du fähig bist für das, was noch kommt. Ne? Und ich finde es auch schön hier zu sehen, weil ich bin ja ein sehr sensibler Mensch. Das war ich schon immer. Sehr gefühlsbetonter Mensch. Von daher hatte ich immer sehr viele Probleme, mit meinen Gefühlen umzugehen. Aber das ist auch eine Sache, die ich lernen musste und noch lernen, so dass es gibt eine Zeit, wo du in Gefühlen bist. Und entweder kotzt du dich bei deinem Bruder oder deiner Schwester oder deinem Nächsten aus. Und heulst da rum und flennst da rum. Oder wenn du fastest, zeigst es jedem, wie schwer das ist, aber doch so heilig. Oder du machst es in deiner stillen Kammer vor Gott. Und ich persönlich, ich kotze mich echt viel vor Gott aus. Ich mecker da, ich schreie da, ich fluch da sogar manchmal und bin da ohne Glaube. So bin da am Flennen und am Heulen und was auch immer, aber da darf ich sein. Und dann bin ich irgendwann fertig und atme wieder durch und dann tat das gut, und dann kommt Gott und fängt an, mit mir zu reden. Und dann wasche ich mich aber bildlich gesehen und versuche nicht flennend in meiner Traurigkeit, in Depressionen oder was auch immer, vor meinem Nächsten zu kommen. Das schaffe ich natürlich nicht. Immer, meistens nicht, aber es wird besser. Ne? Aber das ist halt auch das Wichtige in der Gemeinschaft. Ne? Zum Beispiel sagt Paulus, Zorn, Wut, Bitterkeit sollen noch nicht mal unter euch erwähnt sein. Und wenn ihr untereinander kommt, nicht in diesem Fleisch, sondern dann versucht geistlich zu sein. Versucht euch auszustrecken und zu erbauen und zu ermutigen, Trost zu geben. Es ist wichtig, dass wir aus diesem Kleinkindmodus rauskommen und lernen uns zu beherrschen in dem Bereich. Ja. Wir haben auch eine Pflicht unserem Nächsten gegenüber. Ja. Aber gut, weiter geht's. Und dann sind wir fertig. Und man trug ihn besonders auf und ihnen besonders und ebenso den Ägyptern, die bei ihm saßen, besonders, denn die Ägypter durften nicht mit den Hebräern zusammen essen, denn das ist für die Ägypter ein Gräuel. Toll. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene zu oberst und der Jüngste zu unterst, und die Männer schauten einander verwundert an. Hä, was ist jetzt? Okay, also wir waren eigentlich davon ausgegangen, so dass wir jetzt hier Sklaven sind und alles verlieren und der voll sauer ist und unsere Esel sind weg. Und jetzt sitzen sie da und ich meine, da sitzt der zweite Pharao, wenn du es so willst, an ihrem Tisch, und sie sitzen da besonders, und Und die ganzen großen Adligen, die mitregiert haben, sitzen da und die Hebräer, die ja so verachtet sind, sitzen auch mit an dem Tisch. Und dann kommt das Essen rein. Und dann sitzen da total verwundert und denken, was geht jetzt hier ab? So, ich dachte, wir sitzen jetzt hier im Knast und fressen Ratten oder so. Ne? Und das ist eben Gott. Ne? Und das ist eben der Mensch Gottes, der sich einlässt auf ihn und sagt so, hey, dir vertraue ich. Du wirst verblüfft sein, wie die Dinge anders laufen als erwartet. Ja. Ich durfte das in der letzten Zeit so oft erleben, so, wo ich dann am Ende dann nur noch verblüfft da saß und dachte, okay, das macht zwar jetzt keinen Sinn, aber gut. So, weißt du, zu sehen, dass Gott macht, was er will und dass er für sein Volk nur Gutes macht. Ich meine, die untersten Menschen dort sitzen da an der feinsten Tafel, während der Rest der Welt hungert und sich nach Samenkörner sehnt und zufrieden ist, dass sie sich ein Brot backen können, ohne Fett. So sitzen sie da und es wird geschlachtet und es gibt ein Fest und es gibt Wein und die leckersten Sachen, die die Welt so, weil jeder aus der ganzen Welt bringt natürlich Geschenke mit. So ein, oh, was ist denn das? Eine Mango. Na, probier ich mal. So ein, was ist denn, Gott hat für uns auch einen reichen Tisch gedeckt. So, wir haben es letztens mittwochs in der Bibelstunde gelesen, im 1. Petrus, wo 2. Petrus, wo halt steht, so ein, uns ist alles gegeben, was wir brauchen, um ein frommes Leben zu führen. So. Und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf, was vor seinem Angesicht gestanden hatte. Das besondere Gericht für Benjamin aber war 5-mal größer als die besonderen Gerichte vor ihnen alle. Und sie tranken und sie wurden fröhlich mit ihm. Der erste Test. So, wie steht die Liebe zu Benjamin? Ist da immer noch dieses neidische Herz? Dieses eifersüchtige Herz, das damit nicht klarkommt, dass einer der Gruppe erhoben ist. 5-mal mehr erhoben. Ja. Und die kriegen es überhaupt nicht mit, so dass da Jahwes Name ständig fällt oder Gottes Name ständig fällt, dass die vom Alter her nach und nach dort sitzen und an den Tisch gebracht werden. Woher sollte das denn dieser Pharao wissen, dieser ägyptische Herr, ne? So, die schnallen es einfach nicht. Die sitzen an einem Tisch und werden nur gesegnet, so mit dem Geld, wo dann gesagt wird, nee, fürchte nicht, alles gut, haben wir so gemacht. Und die schnallen einfach nicht so, dass, wie gesegnet sie sind, wie Gott da drinne ist und sie führt. So, ne, Josef, der hat Gott gesehen in seinem Elend, so, und hat ihm gepriesen und die Ehre gegeben und das laut gemacht, so dass die anderen mit Jahwe die Ehre geben. Aber die sind noch nicht so weit. Aber das sollen mal, das hier sind die Urväter von den Stämmen Israel. Und sie müssen Gott kennenlernen und ihm vertrauen lernen. Sie müssen wissen, wer dieser Jahwe ist. Und genauso sitze ich manchmal da in meiner Dunkelheit so und erkenne dann auf einmal, dass Gott die ganze Zeit eigentlich da war. So, und das für mich eigentlich immer gesorgt war. Dass ich mir hätte überhaupt nicht so viel Sorgen und Kämpfe machen müssen. So ein, ist doch viel besser, sich zu freuen auf das, was Gutes kommt. Und wenn du mal dir vorstellst, du lädst Gäste ein und die sitzen total betrübt oder genervt oder sauer da und meckern die ganze Zeit oder jammern oder sind fast paranoid. So ein, ne, und das sind Gäste, die willst du nicht am Tisch sitzen haben gerne, ne, weil die nerven. So, und wenn du Gäste einlädst, dann ist es doch viel schöner, wenn die da sitzen und betrinken und lachen und sich freuen und man eine gute Zeit hat. Ne? Weißt du bist eingeladen, jeden Tag an diesem Tisch des Herrn zu sitzen und dir ist reich gedeckt. Ne? Und du kannst dich dort freuen, wenn du einfach nur erkennst, dass wo Christus ist in deinem Leben. Dass Christus in deinem Leben ist. Erkenne Christus. So, er ist absolut unveränderlich und er ist treu und er ist da in jedem Bereich. So, ich muss mir das nicht mehr erarbeiten oder verdienen. Und wenn ich hinfalle, dann ist es halt passiert mal wieder. So, dann stehe ich halt trotzdem auf und ich laufe weiter. Als ob es jetzt nicht mehr passiert ist. Ist Vergangenheit weg. Jetzt sauber weiter. Weißt du, wir sind alle in diesem Lauf drinne und ja, und wir könnten mit so viel Freude durch dieses Leben gehen. Josef sieht seine Brüder und er sieht, dass Benjamin geliebt ist. Noch mehr als das, er ist sogar erhoben unter den Brüdern jetzt. Ihm darf überhaupt nichts passieren. Weil sonst unser Vater auch überhaupt nicht klarkommt. Weißt du? Und das möchte ich auch. Ich möchte lernen zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist und dass es gut so ist. Dass ich nicht immer unbedingt ein Josef oder ein Benjamin sein muss im Reich Gottes. So, sondern vielleicht auch manchmal dieser Simeon, der war weiß, wie lange in diesem Knast sitzt. Und seine Brüder, ach naja, lass man da. Sein Vater, so. Nö, also mein Benjamin, nö, das machen wir nicht so. Wir bleiben jetzt hier so und wir ziehen das durch. Halbe Portion, wer weiß, ob da ein Jahr oder 2 Jahre vergangen sind, steht halt nicht da, ne? Und der arme Simeon, ne, der ist jetzt an der gleichen Stelle wie damals Josef, den er, naja, hier, ab, ist egal, ne? Und doch Simeon wird dort gebrochen und geformt und lernt Gott kennen, ne? Das hat alles seinen Grund. Und ich will nicht stolz sein und mich überheben über Gottes Weisheit und sagen, ja, aber ich bin Benjamin. Oder ich bin Josef, ich habe das verdient. Ich möchte wie Simeon oder wie Josef da im Knast sitzen, wenn es sein muss, in der Dunkelheit und in der Armut und ohne Name und möchte vertrauen und trotzdem leuchten. Herrn, dazu, das geht nur, wenn ich dich erkenne. Wenn ich dich lebendig erkenne, in mir und aber auch um mich drum. Und Herr, in allem, ich bitte dich, dass du uns da segnest die Woche, dass wir dich erkennen, einfach in unserem Alltag, in dem, was uns so beschäftigt, was uns rumtreibt, Herr, dass wir dich dort finden. So, und auch in den Bereichen, wo Sorgen oder Ängste sind oder Sünde oder Zweifel oder was auch immer, so das nicht loslassen. Weil du bist treu und du bleibst treu und ich möchte dich lieber loben und preisen und Frieden haben und mich freuen. Ja. Und ob nun alles komplett verdreht scheint oder ist und aussichtslos scheint oder schwer, Herr, ich will da mit dir durch. Ja. Und ich bitte dich, dass du uns segnest und dass wir alle dich auch finden. Ja. Jeder in seinem Bereich, an dem Ort, wo du uns hinschickst. Ja. Ich danke, dass wir einen lebendigen Gott nachfolgen. Den lebendigen Gott. Und dass du erfüllt hast, ja. Und ich warte, dass du kommst. Und ich will wach sein und wach bleiben. Ja, denn du bist unsere Realität. Ja, und alles dient zum Guten. Ich danke dir. Lass uns ein Segen sein für die Menschen, die du uns schickst. Und danke, dass wir schon gesegnet sind. Amen.